Ja, heute Morgen möchte ich gerne über 75 Jahre Israel. Es ist ja ein Teil einer Thema, wo ich jetzt momentan durchnehme, jetzt wo ich durch die Schweiz reise. Und normalerweise ist dieser Vortrag ungefähr 1 Stunde Viertel. Heute werdet ihr nur eine Kurzversion dieser Vortrag hören. Aber kurz noch einzelne Informationen. Der Männertag am 10. Juni. Man muss sich dafür anmelden, wenn man kommt. Weil wir müssen ja auch mit dem Essen rechnen, wie viele Männer kommen. Also dieser Tag, 10. Juni, sind 4 Vorträge, unterschiedliche Themen, alles mit Mann zu tun. Okay, wir gehen zum Thema. Ich möchte mit uns nochmal beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für diesen heutigen Morgen. Danke, dass wir vor dir kommen dürfen, in einer Abhängigkeit von dir. Ich bete, dass du unsere Augen und unsere Herzen öffnest, sodass wir die Wunder aus deinem Wort sehen, Herr. Amen. Ja, 75 Jahre Israel ist mein Thema für den heutigen Morgen, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Und in unserer Zeitschrift Mitternachtsruft, da haben wir einen Artikel, da geht es um das Wunder der Staatsgründung Israels. Und dieser Artikel beginnt wie folgt. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, sagte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels. Und noch etwas hat Ben-Gurion in seiner Rede zur Staatsgründung am 14. Mai 1948 gesagt. 2000 Jahre haben wir auf diesen Tag gewartet. Und nun ist es geschehen, wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Und eine Frage, die wir heute Morgen kurz beantworten möchten, ist Israel ein reines Zufallprodukt? Ein Zufall, dass das Volk, wo 2000 Jahre in der Zerstreuung war, verfolgt wurde, etliche Pogrome erlebt hat, bis hin zu dem Holocaust, dass sie heute zurück sind in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Ist dies ein Zufall oder ist dies ein Teil von Gottes souveränen Plan? Wir müssen eins sehen. David Ben-Gurion hat das ja schon erkannt. An sich war er ja eher liberal, säkulär. Aber er erkannte, dass die Geschichte Israels kann man nur auf eine Art und Weise verstehen, wenn man an Gott glaubt. Es muss ein Handel Gottes sein. Anders kann man Israel nicht einordnen. Ja, ich weiß, unter uns Christen gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Israel sehr wohl, so wie wir es auch verstehen, ein Teil von Gottes souveränen Plan hin zu Teil des Heilsplan Gottes hin zum zweiten Kommen des Herrn. Wiederum andere, geprägt von der reformatorischen Theologie, vielleicht geprägt aus der Theologie, die seit dem 3. Jahrhundert hineinkam, die sogenannte Ersatztheologie. Die Gemeinde hat die Stellung Israel auf sich genommen und dieses Verständnis hat ein Teil Recht. Weil tatsächlich ist ja ein Volk entstanden, damals die Gemeindezeitalter, wo Paulus selbst sagt in Kolosser, Kapitel 3, da sagt er in Bezug auf die Gemeinde, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skite, Knecht, Freie, sondern alles und in allen Christus. In Epheser lesen wir diesbezüglich, Epheser Kapitel 2 lesen wir, denn er, also Christus, ist unser Friede, der uns beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er seinen Fleisch, die Feindschaft des Gesetzes, der Gebote, die Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Also wir sehen die Gemeinde von Juden sowie Heiden. Eins in Christus. Das ist diese Zeit, wo wir seit der Auferstehung leben. Gemeindezeitalter, Gnadezeitalter. Aber wir müssen eins sehen. Gott wählt Israel aus mit einem Grund, um durch Israel sich den Nationen zu offenbaren. Wenn Gott Abraham auserwählt, da beginnt ja die Geschichte Israels. Der Heilsplan Gottes beginnt schon lang vorher, vor Grundlegung der Welt. Wir sehen schon die erste Prophezeiung auf einen zukünftigen Messias in 1. Mose 3, Vers 15. Aber da wählt Gott Abraham aus und Gott sagt Abraham, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Viele Jahre später, 400 Jahre später, sagt Gott an Mose, 5. Mose 7, Vers 7 bis 8, in Bezug auf den Grund, warum er Israel auserwählt hat. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat, der Herr euch mit starken Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus dem Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Da sehen wir Gottes Souveränität. Gott handelt nach der Art und Weise, wie er es will. Er handelt, weil er es so bestimmt hat. Und Gott hat Israel auserwählt. Gott hat sich Abraham, Isaac und Jakob offenbart. Es ist Gott, der ihnen diese Verheißungen gab. Die können da mit Gott streiten, ja. Aber es ist einfach der Wille des Herrn gewesen. Er hat sie auserwählt mit einem primären Ziel. Heil für alle Welt. Um durch Israel sich den Nationen, der ganzen Welt zu offenbaren. Und Jesus sagt ja, Johannes 4, Vers 22, denn das Heil kommt aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden. Es muss uns immer vor Augen sein. Das ist auch dies, was Paulus so klar macht im Römerbrief, Kapitel 9, 10 und 11. Gott wählt dieses Volk aus mit einem primären Ziel. Aber wo Gott sich Abraham offenbart, verheißt Gott Heil, aber er verheißt einen Bund, der ewig ist, in Bezug auf ein Volk und ein Land. Weil durch dieses Volk wird Gott sich offenbaren und durch das Land, in dem Land wird Gott sich auch offenbaren. So sehen wir das Volk und Land ein Teil von Gottes Plan. Also das erste Kommen des Herrn, wo er kam als Lamm Gottes, so wie das Alte Testament voraussagt, wo er kam und dies erfüllte, was Jesaja 53 uns sagt, was Psalm 22 uns sagt, all dies musste sich erfüllen dann, wenn ein Volk im Land war. Weil wir sehen, in Israel offenbart sich Gott auf zwei Art und Weise. Auf der einen Seite offenbart er sich als der, der gnädig ist, der aus Liebe das Volk immer wieder zieht, der seine Verheißungen hält, dies, was er versprochen hat. Aber wiederum in Israel sehen wir noch was anderes. Gott offenbart sich als ein heiliger Gott, als ein Gott, der die Sünde nicht stehen lassen kann, als ein Gott, der heilig ist, und weil Israel berufen ist, heilig vor Gott zu sein, offenbart sich dementsprechend Gott auch, indem auch der Zorn über das Volk kam. Die Gefangenschaft, wir lesen über die Gefangenschaft, die assyrische Gefangenschaft, später über die babylonische Gefangenschaft. Aber Geschwister, sie sind nicht in Babylon geblieben, sie sind zurückgekehrt, weil es sich etwas erfüllen musste. So lesen wir Daniel Kapitel 9. Daniel 9 ist ja ein faszinierender Abschnitt, da geht es um die 70. Jahrwoche. Und so lesen wir Vers 26 von Daniel 9 folgendes. Und nach den 62. Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt der Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. So, was sagt dieser Vers uns? Ich kann jetzt das 70. Jahrwoch nicht ganz erklären. Aber ein Punkt. Es wird über eine Gesalbte geredet, über eine Maschiach. Ein Erlöser, der in Jerusalem ausgerottet wird. Und wann wird er ausgerottet? Dann, wo Jerusalem aufgebaut wurde. Dann, wo der Tempel widerstand. Wo Daniel dies prophezeite, war Jerusalem zerstört. Wo Daniel dies prophezeite, stand der Tempel nicht da. Aber dann kam es zum Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Der Tempel wurde aufgebaut und ungefähr 400 Jahre später, mehr als 400 Jahre, erfüllt sich dieser Vers. O Jesus Christus, der verheißene Erlöser, dies erfüllte, was in Jesaja 53 steht. In Jesaja 53, wo wir lesen, Jesaja 53, Vers 2 oder auch Vers 1. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist es geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Bis da aus Jesaja 53. Dies, was Daniel voraussagt, erfüllte sich in Jesus Christus. Der Messias wurde umgebracht. Und wir lesen dort in Daniel, dass nach diesem Ereignis der Stadt und der Tempel zerstört werden. Und genau dies geschah. Wir müssen sehen, wir haben das erste Kommen jetzt hinter uns. Und das erste Kommen des Herrn war wichtig, dass er kommt als Lamm Gottes. Und dies sehen wir auch in Offenbarung. Offenbarung Kapitel 5. In Offenbarung 5 hat Johannes einen Blick im Himmel. Und dort Vers 5 lesen wir, und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Was lesen wir da? Der Löwe aus dem Stamm Juda, so wie wir es in 1. Mose Kapitel 49 lesen, die Verheißung, welche Jakob, sein Sohn, prophetisch gab. Der Löwe, der kommt zu herrschen aus die Wurzel David. Ja, dieser Titel Ben David ist so wichtig. Das ist der Titel für den Messias, Sohn Davids. Aber im gleichen Text lesen wir weiter, um das Buch zu öffnen. Und dann Vers 6. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendige Wesen. Und in der Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Aus dem Blick auf der Löwe, der kommen muss, der Löwe aus dem Stamm Juda, aus dem Hause Davids, um zu herrschen, ist aber auch der geschlachtete Lamm Gottes, der, der unsere Missetaten will. Und so erfüllt sich in Christus dies, was Gott Abraham verheißen hat, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Dass wir heute da sitzen und den Gott Abraham, Isaac und Jakob anbeten, ist wegen dies, was Gott vor Grundsetzung der Welt geplant hat. Wegen die Verheißung, die er an Abraham selbst gab. Und der Grund ist ein Hauptgrund. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat er uns geliebt. Und so offenbart sich Christus durch das Volk Israel. Ja, jetzt 70 nach Christus, der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Und Jesus selbst redet ja darüber. Und wir haben im Wort Gottes, in Bezug auf diese Gemeindezeitalter, in Bezug auf diese Zeit, wo diese frohe Botschaft an alle Nationen ging, eine ganz klare Grenze. So lang wird diese Zeit sein. Und dann kommt das Ende. Und das Ende ist markant mit einem Hauptereignis, oder viele Hauptereignisse, aber ein Ereignis ist da wichtig. Es ist, dass das Volk Israel zurück sein muss im Land Israel, weil erst dann kann der zweite Kommen des Herrn stattfinden. Und das ist genau der Grund, warum sie, das Volk Israel heute noch da ist, ob es die Nationen passt oder nicht. Es ist Gott, der am Wirken ist. Und ja, wie lang ist diese Zeit? Lass uns ganz schnell ein paar Verse sehen. Wir haben gesehen, Jerusalem wird zerstört. In Römer 11, Vers 25, da sagt ja Paulus ganz klar, und wir müssen sehen, Paulus legt sehr hohe Wert. Paulus als Jude legt Wert darauf, dass die Gemeinde eins versteht. Die Juden gehören dazu. Weil die Gemeinde in Rom war eine Gemeinde, der 5 Jahre ungefähr eine Gemeinde ohne Jude war. Weil die Jude wurde ja aus Rom weggejagt, kann man sagen, vom Kaiser selbst. Und so entstand in Rom eine Gemeinde ohne Jude, und da stand der Gefahr, dass die Neugläubigen aus dem Heiden überheblich werden gegenüber ihre messianischen Geschwister und meinen, wir sind was Besseres. Und Paulus macht das sehr klar, Römer 9, 10 und 11. Aber im Römer Kapitel 11 lesen wir Folgendes. Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und wenn Paulus da in dieser Vers über Israel redet, dann redet er nicht über Israel im Glauben, sondern Israel als Volk. Weil Israel im Glauben erwähnt er auch in diesem Text, die in Christus waren. Aber er erwähnt ganz klar eine Verstockung. Und diese Verstockung lesen wir in Römer Kapitel 11, Vers 11. Das Gleiche sehen wir auch in Vers 8, ein Zitat aus Jesaja Kapitel 6, die Verse 9 bis 10. Aber Vers 11 lesen wir, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also ihr Fall ist zu Segen geworden für die Nationen. Wenn aber der Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Wir kommen gerade zu dieser Fülle. Aber was sagt Paulus? Nochmal zurück zu Vers 25. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Was ist diese Vollzahl der Heiden? Ich glaube, Jesus selbst gibt uns eine Antwort in Matthäus Kapitel 24. In Matthäus 24 lesen wir Vers 14. Das ist diese Endzeitrede am Ölberg. Und da lesen wir, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für allen Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Also diese Zeit, wo wir sehen, die Zeit der Heiden, Jesus beschreibt es als eine Zeit, wo diese frohe Botschaft von Israel aus, von Jerusalem aus, in alle Welt geht. Ja, Geschwister, in alle Welt betet man Jesus Christus an. Man betet Gott, dem Vater, im Namen des Sohnes Jesus Christus an, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. In aller Welt heute, Gemeinden heute, überall. Man betet dem an. Und Jesus sagt, denn das Heil kommt von den Juden. Es muss uns ständig vor Augen sein. Ich glaube, viele, viele Christen haben das vergessen. Am Kreuz von Golgatha stand eine Schrift obendran. Das sehen wir in jeder einzelnen Kirche heute. Inri, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und das muss uns vor Augen sein. Er kommt noch. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 6, da lesen wir, das ist so spannend, was da steht. Es sind die Jünger selbst, die ja das Wort Gottes kannten, das Alte Testament kannten. Und sie stellen eine Frage. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Über was reden sie? Über den zukünftigen König. Sie wussten über die Königsherrschaft, der noch kommen muss. Der König aus dem Stamm Juda, der Löwe aus Juda, Ben David, der kommen muss. Das muss uns vor Augen sein, Geschwister. Für die Jungen war ganz klar, dass diese Zeit noch kommen muss. Und was sagt Jesus? Jesus verneint das nicht. Er sagt nicht: Nein, nein, das habt ihr falsch verstanden. Jetzt ist was anders. Nein, sagt er gar nicht. Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Also das heißt was? Es wird kommen. Aber Gott in seiner Souveränität wird es dann erfüllen, wie er es festgesetzt hat. Das muss uns vor Augen sein. Also so sagt Jesus nochmal: Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und was war ihr Auftrag? Geht hin bis zu Ende der Erde. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, da sagt Jesus es nochmal: bis. Wir haben mehrmals diese bis gesehen. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Bis das Evangelium das Ende der Erde erreicht hat. Und in dieser Zwischenzeit wird Jerusalem zertreten werden von den Heiden. Das sagt Jesus in Matthäus, in Lukas Kapitel 21. Das müssen wir auch vor Auge haben. Lukas 21, Vers 20, ab Vers 20 lese nur Vers 24. Oder mit Vers 22, ab Vers 22, Entschuldigung. Denn das sind die Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber der Schwangere und den Stillenden und in jenen Tagen. Und es wird großes Not im Land sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Nochmal ein bis. Also eine limitierte Zeit. Und in dieser Zeit wird Jerusalem zertreten werden. Und wir lesen, ja, da offenbart sich Gott wieder als der Gott der Richter. Zorn über dieses Volk. Und 70 nach Christus kam ein Zorn über das Volk. Ja, das Judentum selbst bestätigt diesen Zorn. Das Judentum selbst bezeugt auch im Talmud, dass 40 Jahre lang, also 70 minus 40, Jahr 30, ab Jahr 30 bis Jahr 70, das Opfer, das geopfert wurde im Tempel, in der Versöhnungstags, nicht mehr vor Gott wohlgefällig war. Es ist faszinierend, was da im Talmud steht diesbezüglich. Und da müssen wir nur zurückrechnen, was geschah im Jahr 30. Da kam ein vollkommener Opfer. Es brauchte kein Opfer mehr. Alles ist vollbracht, dort am Kreuz von Golgatha. Der vollkommene Opfer. Der Vorhang ist zerrissen von oben nach unten. Und das Zorn kam. Aber nochmal zurück zu Vers 24. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Zeiten der Heiden. Eine Zeit, wo Gott an alle Nationen am Wirken ist. Durch Israel hat er sich offenbart. Die Gemeinde ist entstanden von Juden sowie Heiden. Eins in Christus, ein Volk zur Ehre Gottes. Hat Gott Israel aber verworfen? Wie viele Christen es glauben? Nochmal, Paulus sagt, das sei ferne. Sehr wohl haben sie noch. Vers 26 von Römer 11. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Das geschah in Christus und wird nochmal geschehen, wo er wiederkommt. in Macht und Herrlichkeit. Aber damit Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird, was braucht es dazu, Geschwister? Das Volk Israel zurück im Land Israel. Nur so kann sich Offenbarung erfüllen. Nur so kann sich Offenbarung 12 erfüllen. Und hat Gott nicht selbst verheißen, dass er sein Volk zurückführen wird? Am Ende der Tage? Lesen wir nicht dies in Hesekiel Kapitel 36? In Jeremia Kapitel 31? Lass uns Jeremia 31 öffnen. Jeremia 31, eine faszinierende Kapitel, weil da geht es um der neue Bund, neue Testament, der Gott mit Israel schließen will. Dieser neue Bund in Christus. Der neue Testament in Christus. Aber so lesen wir Jeremia 31, Vers 8. Ich lese ab Vers 7. Denn so spricht der Herr, frohlockt mit Freuden über Jakob und jaucht über das Haupt der Völker. Verkündet, singt und spricht, rette, o Herr, dein Volk, den Überrest Israels. Es geht immer über den Überrest. Und da lesen wir, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammel sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Diese Verse konnte man lange Zeit nicht verstehen. Ja, wo, wie wird das geschehen? Es war Spurgeon im 19. Jahrhundert, noch lang vor der Staatsgründung Israel. Er war einer von wenigen Christen, der erkannt hat. Und er hat gesagt, Israel hat sehr wohl eine Zukunft vor Gott. Wenn es etwas gibt im Wort Gottes, was klar ist, dann ist es die Wiederherstellung Israels im Lande Israel. Und so entsteht, so geschieht es auch. So entsteht dieser Staat 14. Mai 1948. Nächster Sonntag, also in einer Woche genau, ist Israel aus unserem Kalender, aus dem jüdischen Kalender war das vor 2 Wochen, und von unserem Kalender aus, 14. Mai, ist Israel 75. Und wir müssen eins vor Augen haben. Geschwister, die Entstehung des Staates Israel war alles andere als normal. Sowas gab es in der gesamten Weltgeschichte nicht. 2000 Jahre waren die Juden zerstreut, so wie Gott es vorausgesagt hat. Und jetzt kehren sie zurück. Aber wir müssen sehen, nach der Ersten Weltkrieg sind die Juden nicht zurückgekehrt. Und der Teufel, das müssen wir auch sehen, hat ein Hauptziel, dies, was göttlich ist, zu zerstören. Es ist der ständige Kampf vom Teufel gegen Gottes Plan. Wir müssen eins verstehen, dass der Teufel tatsächlich glaubt, er kann Gott besiegen. Er glaubt es. Da sehen wir, wie diese Verführung so stark ist, auch in ihm. Er glaubt wirklich, dass er über Gott sein kann. Und so lesen wir ja in der ersten Kommen des Herrn. Um Nacht vor seiner Kreuzigung kam der Teufel in Judas. Das muss uns vor Augen sein. Der Teufel dachte, wenn ich Jesus umbringe, habe ich mein Ziel erreicht. Und so merkt der Teufel nicht, dass er selbst zum Werkzeug Gottes wird. Denn es musste alles so geschehen. Er musste sterben. Und ich glaube, spätestens am Kreuz von Golgatha war Jesus Ruf mit lauter Stimme, es ist vollbracht, und der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. Der Weg zu Gott war offen, der immer geschlossen war. Spätestens dann hat der Teufel erkannt, und wieder habe ich verloren. Wir müssen sehen, der Kampf gegen Gott ist auch der Kampf gegen Israel. Wenn Satan Israel vernichten wird, ist Gott ein Leugner. Wer Satan Israel vernichten wird, kann Gott seine Eid nicht erfüllen, der er verheißen hat. Dann wird er nicht mehr kommen als König. Also, was macht Satan? Er will dieses Volk und der Überrest dieses Volkes vernichten. Und es kommt zu einer der grausamsten Ereignisse der Weltgeschichte, zu Holocaust. Und das müssen wir sehen, Geschwister. Wo ist der Holocaust geschehen? In sogenannte christliche Länder. Christlich geprägte Länder. So schnell weicht man weg vom Glauben. So schnell ist der Glaube nur noch Tradition. Wenn der Glaube nur noch Religiosität ist, ist sie tot. Wenn sie nicht lebendig ist. Nicht ein lebendiger Glaube. Aber es waren christliche Länder. Nicht Christen, aber christliche Länder. Die schlussendlich die Juden verfolgten. Und dann in diese satanische Werk des Holocaust sind über 6 Millionen umgebracht worden. Mit einem Ziel. Dieser Überrest muss umgebracht werden. Wir müssen eins noch sehen. Im 20. Jahrhundert geschah noch etwas ganz Interessantes, auch in Deutschland und Europa. Die messianische Gemeinde, also Juden, die an Jesus glauben, ist extrem gewachsen. Extrem gewachsen. Es war eine sehr lebendige Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer, er berichtet über seine jüdischen Kollegen, die an Jesus glauben. Aber im Zweiten Weltkrieg ist das geschehen, dass auch diese messianische Gemeinde komplett vernichtet wurde. Auch dies wurde der Teufel vernichten. Wir werden sehen, es ist ein Zeichen der Ende, wenn das Volk Israel an Jesus glaubt. Aber was geschieht? Anstatt sein Ziel zu erreichen, diese Nation zu vernichten, aus den Asche des Holocaust entsteht das neu geborene Staat Israel. Ein Wunder, den man vorher nie vorstellen kann. Und ich habe jetzt keine Zeit, diese ganze Geschichte durchzunehmen, aber wir müssen eins vor Augen haben, Geschwister. Die Entstehung Israel von Anfang bis zum heutigen Tag ist ein Wunder. Dass sie heute zu das geworden sind, was sie sind. Dass sie die Kriege alle gewonnen haben. Ob es der Unabhängigkeitskrieg, ein Krieg, der nicht zu gewinnen war. Übermacht von Nationen, islamische Nationen kam über Israel. Und wir müssen sehen, der Islam ist heute der größte Feind Israels. Der islamische Druck auf Israel wird immer stärker und stärker. Aber so gewinnt Israel der Unabhängigkeitskrieg. Der Sechstagekrieg. Und wie durch ein Wunder auch der Yom Kippur-Krieg. Sie hätten es verloren. Aber sie haben gewonnen. Da kommen die verschiedenen anderen Kriege noch dazu. Aber 1967 entsteht etwas. Die Zertretung Jerusalem von den Heiden hat ein Ende gefunden. Und Jerusalem ist wieder vereint unter jüdische Hände. Ja, ich weiß, Jerusalem ist noch ein Taumelbecher für die Nationen. In Jerusalem wird noch vieles geschehen, bis der Herr kommt. Es ist gar nicht so einfach da in Jerusalem, diese Probleme zu lösen. Und wir müssen sehen, das Volk, das heute entstanden ist, dieses Land, ist für uns ein Weckruf als Christen. Der Herr kommt bald. Ich weiß, damals bei der Staatsgründung Israel, das war ein regelrechter Aufruhr unter Christen. Aber jetzt sind wir schon 75 Jahre danach. Ja, viele Missionswerke, auch Mitternacht, da war dieser Ruf, Israel ist da, also der Herr kommt bald. Und wir sind schon 75 Jahre danach. Und wisst ihr was? Der Herr kommt bald. Ist so. Weil dies das Wort Gottes so sagt. Und Gottes Ohr tickt sowieso anders. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht für Gott bestimmen, wann er kommen muss. Aber er gibt uns die Zeichen der Zeit, wann er kommen muss. Wann er kommt. Und die Zeichen der Zeit sollten uns aufwecken. Aber was geschieht heute in der Gemeinde? Das Thema Israel wird ignoriert, immer mehr. Ja, das ist ein politisches Gebilde. Das ist nicht ein Teil von Gottes Plan. Wisst ihr was? Gott hat bestimmt, dass ein säkuläres Volk zurückkehrt. Weil erst, wenn sie im Land sind, wird er sie reinwaschen. So, wie es Hesekiel sagt. So wie es Jeremia berichtet. So wie es Zechariah voraussagt. Zechariah 12, Vers 10. Es muss so sein. Also es soll uns nicht überraschen, das Ganze. Aber zurück zu uns. Israel ist zurück. Heute immer mehr unter Bedrängnis. Wenn es heute zu einem totalen Krieg ausbricht, Geschwister, müsst ihr eins wissen, hat Israel keine Chance. Ja, wir denken, Israel hat eine der modernsten Armeen der Welt. Das stimmt. Aber was sagt Gott, Zechariah? Hebräisch, lo bechal ve lo bekoach ki im beruchi. Nicht durch Kraft und nicht durch Herr, sondern durch mein Geist. Und dorthin wird er sein geliebtes Volk führen. Er wird sie in einen Sackgasse hineinführen, dann wenn sie im Land sind. Weil er hat ein Ziel, sie zu reinigen und zu sich zu führen. Und das lesen wir auch in Sacharja 12, Vers 10. Sacharja 12, Vers 10 lesen wir über die Bewohner von Jerusalem und da steht: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Geistes ausgießen und sie werden auf mich sehen, denn sie durchbohrt haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und das Johannesevangelium bestätigt uns, dass der, der sie durchbohrt haben, Jesus selbst ist. Und wir müssen sehen, es ist Gott, der da redet. Und Johannes bestätigt, der, der gestorben ist am Kreuz, ist Gott. Ja, ich weiß, das ist schwer zu verstehen, aber Gott wurde Mensch. So sehr hat Gott uns geliebt. Und wir sehen, das Haus Israel wird weinen. Das Haus David wird weinen, wie man weint über den eingeborenen Sohn. Warum wird diese weinen? Wisst ihr, das ist eine, eigentlich sollte man sagen, sie müssen sich ja freuen, weil da werden sie ihren Messias erkennen. Aber sie werden weinen, weil sie werden erkennen, 2000 Jahre Nein zu ihrem Herr, Heiland und Erlöser, Jesus Christus. 2000 Jahre Nein zu Gottes Wort. Aber was sagt uns der Römerbrief? Römer Kapitel 11 nochmal. Römer 11. Wenn aber ihr, Vers 12, wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihre Verluste Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Also wie viel mehr? Welcher Segen wird es sein, wenn Gott seinen Plan wieder aufnimmt und sie dem erkennen werden, den sie durchbohrt haben? Achtung, wir haben alle haben ihn durchbohrt. Er ist gestorben um unsere Missetaten willen. Er ist gestorben, damit wir leben können. Er ist auferstanden und uns ist Vergebung zugesprochen worden. Wir sind gerecht und gerechtfertigt vor Gott. Und wenn wir Sacharja 12 lesen, müssen wir einsehen, sie werden beten, sie werden weinen, sie werden Buße tun und Jeremia und Hesekiel bestätigen, das Geist Gottes wird über sie kommen. Er wird sie reinwaschen von all ihrer Sünde. Aber bis dies kommt, wissen wir, über Israel spricht Gott Bedrängnis. Nein, sie werden nicht zerstreut nochmal. Aber wir wissen von diesen Bedrängnissen, ob wir das Hesekiel 38, 39, Gog und Magog, wir wissen vom Harmageddon. Wir wissen, wie Israel allein stehen wird. Und dann, wo sie allein ist, werden sie erkennen, nur einer kann uns helfen, Gott Abraham, Isaac und Jakob. Der, der sie durch die ganze Geschichte hindurchgetragen hat, der Engel des Herrn, der Jesus selbst ist. Und sie werden ihm anschauen, den sie durchbohrt haben. Und dann werden sie weinen, Buße tun. Und sie werden beten, Jesaja 53. Wir müssen sehen, Jesaja, 700 Jahre vor Christus, prophezeit oder er spricht in Vergangenheitsform. Das erkennt man sehr gut in Hebräisch. Er spricht in der Vergangenheitsform über jemanden, der in der Zukunft schauen, Zukunft sein wird, der zurückschauen wird auf etwas, was geschah. Und er erkennt, er ist durchbohrt, er ist umgebracht worden. Wir wollten ihm nicht, aber er ist umgebracht worden um unsere Missetaten willen. Und dann wird diese Erlösung kommen. Und Geschwister, der Kreis schließt sich. Wenn wir sehen, wie die Geschichte dieser Kreis schließt, geschieht noch etwas. Es ist, das Heil kam von den Juden. Angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und in aller Welt. Aber es geschieht noch etwas heute. Dies, was der Teufel ein Ende setzen wollte, geschieht wieder. Juden kehren zurück zu Jesus. Und wenn die Gemeinde bei uns immer kleiner wird, ja, die Gemeinde bei uns wird kleiner. Die Gemeinde ist nicht am Wachsen, leider. Vielleicht schenkt Gott noch eine Erweckung. Das wäre schön. Sollte auch unser Gebet sein. Aber die Gemeinde in Israel ist am Wachsen. Und stark am Wachsen. Wenn ich sage Israel, wir sehen viele neu entstandene Gemeinden unter den Juden. Und wisst ihr auch wo noch? Unter den Arabern. Und was schön ist, Araber und Juden sitzen miteinander und singen Psalmen. Sie loben Gott im Namen Jesu Christi. Friede ist möglich in Christus. Und so sollte unser Gebet auch für Israel sein. Für die Geschwister im Land, dass sie eine klare Zeugnis sind, trotz Widerstand. Und so beten wir weiter für den Frieden Jerusalem. Weil wenn wir für den Frieden Jerusalem beten, beten wir eigentlich, Herr, komme, um dein Königsherrschaft wiederherzustellen. Also Geschwister, dass Israel wieder zurück ist im Land, ist Teil von Gottes Plan. Und ist keine Nebensache. Es ist keine Nebensache. Und das heißt für uns, dass dieser Biss Vollzahl der Heiden bald vorbei ist. Das Evangelium hat erreicht das Ende der Welt. Und die Zertretung Jerusalem wird jetzt ein Ende finden. Der Herr kommt. Amen. Ja, wir wollen zum Tisch des Herrn kommen und ich möchte aber vorher nochmal mit uns beten. Ja, aber Vater, wir danken dir für dein Heilsplan, Herr. Wir sehen, wie du dich offenbarst durch dein Wort, Herr. Wie du Abraham auserwählst. Du sagst Abraham, denn durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder Nationen der Erde. Und in dieses Segen leben wir heute. Und dafür sagen wir Danke. Wir lesen, als wäre der Jude noch Grieche. In der Gemeinde sind wir eins in dir, Herr. Ein Leib, wo du, Herr Jesus, der Haupt bist. Aber Herr, wir sehen auch, wie du dein geliebtes Volk Israel zurückgeführt hast aus allen Nationen der Erde. Wie sie zurückkehren. Zurück in dem Land, wo damals unmöglich war zu leben. Und sie sind zurück. Und das Land Israel ist so ein fruchtbares Land geworden. Ein Land, wo Israel probiert, in Sicherheit zu leben. Und Herr, wir wissen, du bist der, der ihnen Sicherheit gibt. Und so beten wir für den Frieden Jerusalems. Wenn wir über Frieden Jerusalems beten, beten wir, Herr, komme bald, um dein Reich aufzustellen. Komme bald, Herr Jesus, als König, um deine Königsherrschaft wahrzunehmen. Komme als der Löwe von Juda, Herr. Aber wir blicken nochmal zurück zum Kreuz von Golgotha. Und wir wissen, es gibt keinen Weg zu Gott, dem Vater, als nur durch dich, Herr Jesus. Und das gilt allen Nationen, die Juden sowie die Heiden. Das gilt uns Schweizer genauso. Es gibt einen Weg. Und der Weg ist der Weg der Gnade. Und dafür danken wir dir. Amen. Ja, ich möchte die Brüder beten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte, wie gewohnt, aus 1. Korinther Kapitel 11 lesen. Und wir müssen sehen, dass das Mahl des Herrn, das wir einnehmen, ist ja ein Mahl, ist eigentlich das Passamahl. Es ist das jüdische Passamahl, wo der Herr dann einsetzt als ein Mahl zur Erinnerung auf dies, was er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. So sehen wir, wie Paulus im Text des Abendmahls uns weitergibt. Dies, was geschah damals. Ich möchte aber noch vorher einen Text aus Jesaja lesen, Jesaja 53. Wir müssen eins verstehen. Gott ist souverän und er handelt. In Jesaja 53 lesen wir einen Text, der nicht einfach ist. Wir haben ja bis Vers 6 gelesen, aber so lesen wir Vers 10. Aber der Herr gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Der Herr gefiel es. Gott, dem Vater, gefiel es, sein Sohn, der Gesalbte, der Messias, der Maschiach ben David, dort am Kreuz leiden. Warum? Ist Gott ein Sadist? Nein. Wisst ihr, es ist die göttliche Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein einziger Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht. Wenn wir diese Vers in Jesaja 53 lesen, Vers 10, da lesen wir, der Herr wollte Gemeinschaft mit uns haben. Und diese Gemeinschaft ging nur durch ein vollkommener Lamm, der dort am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Das ganze Alte Testament, das ganze Gesetz, alles hat ein Ziel, der Lamm Gottes. Und es erfüllt sich. Es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und dort am Kreuz von Golgatha offenbart sich Gottes gerechter Zorn über Sünde und Gottes ewige Liebe gegenüber die, die sündigen. Sein Zorn, der wir verdient haben, kam auf seinen Sohn. Aber dort nahm er unsere Schuld auf sich. Und uns, und das ist wichtig, sind alle Sünde vergeben worden. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht und der Vorhang zerriss, der Vorhang vom Heiligtum ins Allerheiligste, der Weg zu Gott ist offen, der vollkommene Lamm Gottes ist gekommen. Da können wir nur noch Danke sagen. Und das ist der Grund, warum wir das Abendmahl nehmen. Wir erinnern uns. Wir besinnen uns ganz neu auf dies, was damals geschah. Und wir stellen uns auch persönlich diese Frage. Lebe ich dementsprechend? Lebe ich auch, so wie im Römer 12 lesen, als ein lebendiger Opfer? Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Ist dies real in meinem Leben? Es ist das Zurückbesinnen, ganz zur Ehre Gottes. Und so lesen wir den Text. Ich werde nachher den ganzen Text lesen, aber in diesem Abendmahltext sagt Paulus folgende Warnung, Vers 27. Wer aber unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Also was der Herr sagt, prüft euch, gehört ihr Christus und lebt ihr dementsprechend, dann gehört dieses Mahl euch, dieses Erinnerungsmahl. Jetzt wenn jemand sagt, ja, ich erlebe auch Anfechtungen, ich habe auch meine Kämpfe, das bestätigt, dass dieses Mahl für dich ist. Wenn es dir aber egal ist, dann ist dieses Mahl nicht für dich. Es ist ein Mahl, wo wir erinnern an das größte Ereignis der Weltgeschichte. Es ist ein Mahl, wo wir uns erinnern an Gottes Liebe und an seine Gnade, der real wurde, wenn wir heute bezeugen können, wir sind Kinder Gottes, wir sind in Christus gestorben und wir sind auferstanden. Ein Leben zu Ehre Gottes. Nochmal, jeder prüfe sich selbst. Wir möchten kurz ruhig werden, jeder für sich, und dann spreche ich nochmal ein Gebet. Ja, aber Vater, wir danken dir nochmal für dein Liebe, welche du uns offenbart hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir aus Gnade errettet sind. Ja, Herr, wir konnten nichts bringen. Wir haben nichts zu bringen. Du hast alles vollbracht, damit wir einmal ewig vor dir stehen können. Danke, Herr, dass wir genau darum gerecht und heilig sind vor dir, nicht aus eigener Kraft, sondern wegen dies, was du aber, Vater, durch deinen Sohn vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Und danke, dass wir wissen, wir werden einmal ewig bei dir sein und kein Mensch, keine Macht auf dieser Erde kann uns dies wegnehmen, was du vollbracht hast am Kreuz von Golgatha. Dafür sagen wir Danke. Amen.